Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir drei Abschnitte für euch. Im ersten Abschnitt geht es um die Top-Stories der Woche aus den Bereichen KI und Social Media. Im zweiten Abschnitt geht es um unser Aktien- und Krypto-Update. Und im dritten Teil sprechen wir über ganz praktische KI-Tipps, also quasi der KI-Tipp der Woche. Und heute geht es um die Projekte, die man in ChatGPT anlegen kann, also quasi als eigene Assistenten. Hi, Tomal.
Hey, Theo. Ja, Top-Stories der Woche sind natürlich die Bundestagswahl. Und hier haben wir ja festgestellt, dass in den jungen Zielgruppen vor allen Dingen Linke und AfD gewählt wurden. Was hat es damit auf sich? Was machen diese Parteien anders als die großen Parteien?
Also in der Wahlanalyse wurde dann ganz viel über die Effekte von Social Media gesprochen. Und genau, auch hier wieder keine politischen Statements. Es geht einfach um die Beobachtung, ne, wer denn welche Medien gut nutzt. Und da muss man ganz klar sagen, dass sowohl die Linke als auch die AfD Social Media eben sehr gut genutzt hat. Und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil es dann eben diese Wahlanalysen dann eben auch im TV gab und dann so, oh, schockierende Nachricht. Social Media, diese sozialen Netzwerke, sind relevant und junge Menschen erkundigen sich dort. Und genau, das haben offenbar ja die Altparteien nicht so gut verstanden. Was ich dann halt auch im Vorfeld zur Wahl eben spannend fand. Dann hieß es halt irgendwie so, ja, und Friedrich Merz gibt jetzt nochmal Vollgas und sie machen dann die Wahlveranstaltung und gehen dann nochmal unters Volk. Dann ich mal so, ja, okay, also ihr geht jetzt halt echt in so ein Bierzelt mit 500 Leuten rein, anstatt halt einfach mal irgendwie einen TikTok oder Instagram-Livestream zu machen, den sich halt Millionen von Leuten angucken können. Und ich glaube, da sind einfach die Parteien wieder total, maßlos, veraltet einfach, also überhaupt nicht am Puls der Zeit, was halt Social Media irgendwie angeht. Also ich würde nicht sagen, dass TikTok schon wieder out ist, aber im US-Wahlkampf hat man ja gesehen, dass gerade schon diese Podcasts, also diese Longform-Content-Geschichten, ne, irgendwie so 2-Stunden-Gespräche, ja eigentlich eher so der Trend waren, damit man wirklich hören kann, was die Kandidatinnen so zu den einzelnen Themen zu sagen haben. Also ich würde halt sagen, die deutschen Parteien jetzt mal Short-Video für sich entdecken, dann wären die eigentlich auf dem Stand von vor 4 Jahren. Also wäre meine Prediction, dass sie in 2029 bei der nächsten Wahl vielleicht auch mal das Thema Podcast für sich entdecken.
Okay, also Linke und AfD haben hier auch einfach die besseren Medienagenturen, die besseren PR-Leute, die jüngeren Leute, die hier auch auf die neuen Medien aufspringen. Und die alten Parteien haben einfach immer noch den Fokus auf normales TV. Oder wie würdest du das jetzt zusammenfassen?
Könnte mir vorstellen, dass halt, also jetzt unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Linke und AfD, wie man die jetzt findet, ich glaube, dass kleinere Parteien natürlich weniger Budgets haben und dann vielleicht nicht unbedingt irgendwie auf, weiß nicht, voll viel Wahlwerbung setzen oder vielleicht auch nicht tausende von Wahlhelfern haben, die vielleicht da irgendwie rumrennen können, sondern die müssen sich halt vielleicht eher überlegen, wie man mit kleineren Budgets vielleicht dann eben auch was auf die Beine stellen kann. Und man muss natürlich dazu sagen, dass gerade, ich sag mal, auf Social Media natürlich auch, ich sag mal, steile Thesen gut funktionieren und davon haben dann vielleicht tendenziell die Linke und die AfD eben mehr zur Verfügung als jetzt vielleicht eher so Parteien der Mitte. Und dann können die natürlich auch eher polarisierte Themen eben natürlich so zum Besten geben, die natürlich wieder gut für den Algorithmus sind, die sich natürlich jetzt auch eher stark verbreiten. Ich würde da jetzt noch gar nicht mal solche Themen berücksichtigen, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob es da jetzt irgendwie Bots gibt oder Wahlmanipulationen und so weiter. Also gibt es sicherlich auch. Aber ich denke sogar, wenn du jetzt ganz normal einfach so ganz straightforward, ehrliches Social Media machst, dann funktioniert vielleicht deren These so ein bisschen besser. Und die haben vielleicht zum Teil auch Personal, was ganz gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, also ich habe ja kaum Politik in meinem TikTok-Feed drin. Also ich habe weder von den etablierten Parteien noch links noch rechts besonders viel mitbekommen.
Ja,
ich
bei mir
gelesen,
kommt auch
dass
nicht
die,
rein, ja.
Ich habe jetzt gelesen, dass diese Vorsitzende von der Linken, diese Heidi Reichenegg, wohl besonders gut ankommt, eben auch bei jungen Leuten. Und generell finde ich halt interessant, ne? Also dass bei jungen Leuten, also 18 bis 24, wohl 27% links gewählt haben und 21% AfD, also zusammen 48% und CDU und SPD zusammen 23%, was ja irgendwie schon echt abgefahren ist. Nicht nur, dass sozusagen Gen Z jetzt halt sozusagen ja sehr stark links und rechts wählt, aber halt vor allem überhaupt nicht so grün irgendwer. Also bei der letzten Wahl waren ja FDP und auch die Grünen ja noch relativ populär, natürlich auch mit Klimaschutz und so. Und da sieht man jetzt halt einfach als Feststellung, dass das dieses Jahr halt nicht mehr so die angesagten Themen waren.
Gut, aber ganz abgesehen von den Themen hat es vielleicht auch einfach ganz banal was mit Präsenz zu tun. Die 18- bis 24-Jährigen sind nun mal auf TikTok und Instagram und so weiter. Und ja, wenn da jemand einfach nur da ist, dann ist ja ganz unabhängig vom Inhalt einfach schon eine Erreichbarkeit gegeben. Also wenn die CDU halt einfach gar nicht da ist auf TikTok, dann erfährt diese Zielgruppe auch gar nicht, was die zu sagen haben. Und von daher, ja, spannend und auf jeden Fall eine ja weitere Analyse von den Analysten, die sich mit der Wahl beschäftigen, wert. Also Mediennutzung, Zielgruppen, Kanäle und so weiter.
Heißt, mein Fazit wäre jetzt, also ich würde jetzt sagen, als großer Social-Media-Stratege, es ist eine gute Idee, seine Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie auch sind. Also jetzt eine ganz krasse Strategie. Ja. Ja, also meine ganz krassen Insights, also kostet irgendwie 10.000 Euro pro Stunde diese Art von Beratung. Wenn du junge Leute erreichen möchtest, dann sei auf den Medien, die junge Leute konsumieren. Ja. Ja, irgendwie voll krass. Gilt für Parteien wie auch für Unternehmen.
Kommen wir zu unserer nächsten Story. ChatGPT hat jetzt 400 Millionen wöchentliche Nutzer. Kurzer Vergleich, im Dezember waren es noch 300 Millionen. Was sagt uns das?
Man würde ja meinen, dass mittlerweile schon jeder ChatGPT benutzt, ne? Also 2,5 Jahre nach Launch. Aber man sieht eben, dass also A, noch nicht jeder KI-Tools benutzt, aber ChatGPT weiter extrem stark am Wachsen ist. Und damals haben sie halt die Schlagzeilen gemacht nach Launch. Okay, die schnellste App aller Zeiten, die 100 Millionen User erreicht hat, also viel schneller als TikTok, Spotify, Netflix und so weiter. Dann haben sie eine ganze Zeit lang keine Nutzerzahlen mehr veröffentlicht. Vielleicht, weil es auch nicht mehr so abgegangen ist, wie sie es vorgestellt haben. Aber dann haben sie im Dezember eben diese 300 Millionen verkündet. Jetzt eben die 400 Millionen. Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, du musst dich jetzt bei ChatGPT gar nicht mehr registrieren und anmelden. Du kannst es mehr oder weniger so wie Google benutzen. Klar, je mehr du dich registrierst und personalisierst und so weiter, desto besser eben das Tool. Aber ich glaube, dass die das Ding halt jetzt wirklich zum Teil so als Google-Ersatz eben etablieren wollen. Und letztens eben auch ganz spannend, habe ich auch mit jemandem geredet, die jetzt auch gar nicht so jung war unbedingt, aber die hat auch gesagt, hey, sie benutzt überhaupt kein Google mehr, ja. Also die benutzt nur noch ChatGPT, das, was wir ja auch schon öfter genannt haben. Also ich glaube, es kommt halt echt immer mehr im Mainstream an, dass irgendwann jeder ChatGPT benutzt. Also quasi sozusagen die ganz Jungen, also quasi Kinder und Jugendliche, aber dann die Mittelalten, aber dann eben auch ja zunehmend auch Ältere, weil einfach der Nutzen eben so hoch ist. Und das ist einfach so spannend, dass sich ChatGPT einfach als de facto Standard und Monopol sich da eben etabliert. Und die anderen Apps aus meiner Sicht da aber kaum von dem Trend profitieren können.
Okay, also kann man sagen, ChatGPT hat eine ähnliche Stellung, wie sich Google erarbeitet hat. Aber Google hat ein bisschen länger gebraucht. Ich erinnere mich da ja noch an eine Zeit, wo es verschiedene Browser gab. Also auch, ja, das heißt Browser, also Suchmaschinen. Yahoo hat man mal eine Zeit lang auch genutzt zum Suchen oder ja, Suchmaschinen, die schon längst in Vergessenheit geraten sind. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie die überhaupt heißen. Aber ChatGPT hat es ja jetzt sehr schnell geschafft. Also Gemini, Bard, Copilot und so weiter, die schwimmen ja als kleine Fische neben diesem Walhai im Meer herum, oder? Das ist ja kaum aufzuholen.
Genau, also die anderen Apps, die kriegen überhaupt keine Traktion. Obwohl man ja eigentlich meinen sollte, dass die riesige Vorteile haben müssten, ne, weil Google ja super viele User hat oder immer noch hat. So, da würde man ja annehmen, dass die Leute dann eben auch dort dann eben Gemini benutzen. Ähnliches vielleicht auch mit Microsoft Copilot innerhalb von Office. Aber letztendlich sieht man einfach, ChatGPT ist halt quasi so das ja Verb geworden, also so wie halt ne, Google. Also steht eben stellvertretend für diese ganze Kategorie. Und das Interessante ist ja auch, dass damit auch klar ist, dass, sagen wir mal, der Kundenzugang das Wichtige ist. Was meine ich damit? Es wird ja immer viel drüber diskutiert, okay, was ist eigentlich das KI-Modell, was darunter liegt? Ist das jetzt irgendwie GPT-4o oder ist es Gemini Flash 2.0 oder Claude 3.7 und so weiter? Diese Unterschiede sind vielleicht für irgendwelche Profi-User relevant, die ganz speziell jetzt damit naturwissenschaftlichen Research machen wollen, die damit vielleicht programmieren wollen, aber für die normalen User ist einfach relevant, dass die App gut zu bedienen ist und nicht unbedingt das Modell drunter. Also ich könnte im Zweifelsfall jetzt auch nicht sagen, ob jetzt wirklich der Suchalgorithmus von Google immer so viel besser war als jetzt der von Bing oder der von Yahoo, also vermutlich schon, aber es war nicht so relevant, sondern die App-Erfahrung, die UX war relevant. Und ich denke, dass eben ChatGPT sowohl eine sehr gute UX hat, als auch natürlich eine sehr gute Brand. Die einzigen, die da vielleicht noch ein bisschen mit halten können, sind Perplexity, insofern, dass die halt eine sehr gute UX haben, zum Teil sogar besser als ChatGPT, aber von der Größenordnung her sind die auch vernachlässigbar, also im Vergleich zu ChatGPT, also klar, irgendwelche so Nerds, die finden Perplexity ganz gut, ist auch ein wirklich gutes Produkt, aber im Vergleich zu ChatGPT spielen die jetzt auch keine besonders große Rolle.
Also wie kam denn das jetzt zustande? Ist es reine Mund-zu-Mund-Propaganda? Ich habe noch nie irgendwo Werbung für ChatGPT gesehen. Irgendwie habe ich den Eindruck, man erzählt sich das einfach, hey, frag doch mal ChatGPT und dann macht es so die Runde. War das jetzt rein viral und organisch? Irgendwann erschien es auf der Bildfläche und dann haben sich Leute das empfohlen oder wie kam das jetzt zustande?
Also am guten Namen liegt's nicht, ja? Also am guten Marketing liegt's nicht.
Nein, definitiv nicht. Man kann es ja nicht mal verbalisieren, also man kann es ja nicht mal verwerben, wie googeln oder ja Rollerbladen oder sowas, ChatGPT, das doch mal. Ja, am Namen liegt's definitiv nicht.
Ja, also wahrscheinlich das beste Beispiel einfach für ein organisches Wachstum, dass sich wirklich gute Produkte auch durchsetzen und dass da eben auch Riesenkonzerne wie Google oder Microsoft trotz immensen Marketingausgaben dann auch einfach nicht mitkommen. Klar passiert sowas nicht irgendwie besonders oft, ja. Aber es ist eben möglich. OpenAI, ChatGPT, fairerweise, die sind natürlich kein normales Startup. Die sind jetzt mittlerweile irgendwie, weiß nicht, 300 Milliarden Dollar wert und haben natürlich unfassbar viel Geld. Aber es ist schon bemerkenswert, wie die sich durchgesetzt haben, ohne jetzt irgendwie krasses Marketing. Bei TikTok muss man ja sagen, also hat sich ja auch krass durchgesetzt, aber die haben damals tatsächlich sehr viel Werbung geschaltet auf Instagram zum Beispiel. Irgendwie, hey, lade doch mal TikTok runter. Die haben die ganze Zeit Werbung geschaltet im App Store. Wenn du einfach nur eingegeben hast, irgendwie Social Media, lad doch mal irgendwie TikTok runter. Klar, diese Art von Werbung schaltet jetzt ChatGPT auch, wenn du jetzt beim App Store KI-Assistent eingibst. Aber ich denke, dass der Großteil wird wirklich organisch sein. Von daher einfach ein krasses Beispiel, ja, wie sich dann am Ende daneben auch wirklich gute Apps dann auch durchsetzen können.
Unsere nächste Story. Es geht um Kim Kardashian. Ich habe ja gedacht, dass Kim Kardashian sich irgendwie ja gemütlich zurückziehen kann und gar nichts mehr macht. Und jetzt gibt es aber eine Kooperation mit Nike. Nike hat ja jetzt in den letzten Jahren auch nicht gerade viel von sich reden lassen. Jetzt Kim Kardashian mit Nike. Was hast du hier mitgebracht?
Also Nike hat jetzt eine Partnerschaft mit Kim Kardashians Marke Skims angekündigt. Also Skims ist vor ein paar Jahren gestartet als eine Art Shapewear-Brand, also eher funktionale Unterwäsche, ist jetzt aber in den letzten Jahren auch stärker so in den Bereich, ich sag mal, Sportswear gegangen, Sports Apparel. Hatte dann eben auch eine richtig coole Kooperation auch mit The North Face, war dann auch super schnell ausverkauft, alle Influencer waren natürlich dann total verrückt danach. Und insgesamt kann man ja feststellen, dass Nike ja in den letzten Jahren ziemlich in der Krise war. Also andere Brands, die haben einfach ein mehr Momentum, würde ich mal sagen. Also ob das jetzt irgendwie für Running sowas wie On ist, ob das jetzt Lululemon ist oder Alo Yoga, sogar Adidas ist jetzt mit seinen Retro-Sneakern in den letzten Jahren viel erfolgreicher gewesen als Nike. Dementsprechend die Nike-Aktien in den letzten Jahren auch super schlecht von der Performance her, also minus 30-40% in den letzten 2 Jahren. CEO wurde gefeuert und jetzt gibt's eben diese Kooperation mit Kim Kardashian und am Tag der Verkündung ist dann sofort der Aktienkurs von Nike um 4-6% hochgegangen. Der Wert der Firma ist um 6 Milliarden Dollar gestiegen.
Allein und durch diese die Kooperation mit Kim Kardashian.
Durch die Ankündigung der Kooperation, genau.
Wow, okay.
Also ist der Firmenwert quasi auf Papier um 6 Milliarden gestiegen. Man muss sagen, dass die Company Skims von Kim ja schon letztes Jahr mit 4 Milliarden bewertet wurde, noch bevor diese Nike-Kooperation verkündet wurde, noch vor dieser North Face-Kollaboration. Also ich denke, dass in ein paar Jahren vielleicht diese Skims-Company vielleicht ja deutlich über 10 Milliarden wert sein könnte.
Okay, vielleicht kannst du auch noch mal kurz beleuchten, wie kommt so eine Kooperation jetzt zustande und warum macht Kim Kardashian das mit einer absteigenden Sportfirma?
Also Kollaborationen gibt es ja immer ganz viele mit Influencern und meistens ist es nur so kurze Kampagnen, ne? Dann gibt es halt irgendwie die XY-Kollaboration mit irgendeiner Influencerin und dann gibt es vielleicht eine Limited Edition und so weiter. Ist schon immer ganz cool, aber ist nicht besonders nachhaltig in der Regel, ne? Aber ist auch okay, ist dann so ein einzelner Drop. Dann sind halt irgendwie, keine Ahnung, hast du für ein paar Millionen was verkauft und dann ist auch wieder gut. Hier ist es so, dass es durchaus eine längere Kollaboration sein könnte. Und Nike ist zwar so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber natürlich mit über 100 Milliarden immer noch die größte Sportcompany der Welt. Nike bringt natürlich viele Sachen mit, die natürlich auch Kim Kardashian eben nicht hat. Ja, wie zum Beispiel die Produktionskapazitäten, die Marketing-Power, den Vertrieb natürlich auch im Einzelhandel. Das sind natürlich alles Sachen, die sich Kim Kardashian so alleine nicht aufbauen kann. Und von daher glaube ich schon, dass es ein Win-Win ist. Insofern, dass Nike so ein bisschen verstaubt ist und jetzt natürlich Zugang bekommt zur Zielgruppe, vor allem eben auch Frauen. Gerade Frauen, die in den letzten Jahren eben wirklich alle eher in Richtung Lululemon und Alo-Yoga und so gegangen sind. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Nike vielleicht irgendwann mal sogar Skims aufkaufen wird. Vielleicht so als Analog. Also früher hat ja Nike vor mittlerweile fast 40 Jahren ja auch mit Michael Jordan zusammen ja auch die Sneaker rausgebracht. Irgendwann dann ja quasi die Jordan-Brand dann ja auch lanciert. Und die Jordan-Brand innerhalb von Nike, die macht, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich, über 10-15% des Umsatzes aus. Also wirklich, wirklich viel. Und ist auch milliardenwert. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch Kim Kardashian irgendwann sagt, okay, Nike Skims ist vielleicht so ein großer Erfolg, dass Nike das dann eben auch langfristig in sein Portfolio drin haben möchte. Und dann könnte ich mir halt irgendwie vorstellen, dass wenn die Marke eben schon letztes Jahr 4 Milliarden wert war, dass Nike dann irgendwann sagt, okay, gut, wir brauchen das jetzt und kaufen das jetzt für 10 Milliarden. Aber oftmals kaufen ja solche großen Konzerne irgendwie so kleine Startups oder kleine Brands und dann war es dann eben doch nicht nachhaltig, sondern eben doch nur so eine Eintagsfliege. Von daher wird es spannend sein zu sehen, A, wie erfolgreich diese Kooperation ist, ob dann Nike wirklich Skims auch kauft und ob dann sozusagen eine mega Erfolgsstory draus wird, so wie eben Jordan Brand, oder ob die es dann irgendwie gekauft haben für 10 Milliarden und dann vielleicht dann irgendwann sagen, okay, war jetzt doch eher so ein Flop und es dann vielleicht dann irgendwann wieder beerdigen, still und leise, wenn dann eben doch, ja, nichts Nachhaltiges draus geworden ist.
Ja, aber spannend auf jeden Fall, dass der Aktienkurs alleine auf diese Ankündigung schon so stark reagiert hat. Das heißt, es gibt ja irgendwo eine, ja, ein Glauben an diese Kombination und da bin ich mal echt gespannt. Also, wie gesagt, Kim Kardashian hat hier mal wieder von sich reden gemacht und auch eher als Unternehmerin, denn als einfach nur hübsches Gesicht, das irgendwie Schminktipps gibt oder sowas, finde ich echt toll. Das ist auch hier die perfekte Überleitung zu unseren Aktien-Update. Was gibt's denn diese Woche? Es gibt jetzt keine großartigen Dramen an der Börse.
Investieren macht in 2025 bislang noch nicht so viel Spaß. Also bei weitem nicht so viel Spaß wie letztes Jahr. Es gibt halt immer Unruhe im Markt und dann heißt es natürlich immer so irgendwie Trump, Zölle ja, Zölle nein. Werden jetzt eben Chips besteuert, werden Sachen aus China besteuert? Gibt es jetzt den, Zollkrieg mit Kanada und Mexiko, ja oder nein? Und das ist natürlich kein besonders gutes Umfeld, um jetzt irgendwie konstant zu investieren. Dementsprechend auch der S&P 500, dieses Jahr gerade mal 2% im Plus. Der Nasdaq, plus minus null. Komischerweise der DAX outperformt beide mit plus 12%. Also okay. Wundert mich auch so ein bisschen, wo es herkommt. Auf einen deutschen Titel werden wir nachher noch kommen, bei den großen Gewinnern. Und wenn wir uns jetzt mal die Super 6 anschauen, auch da die Super 6 in Summe bislang minus 1% fürs Jahr, für die ersten zwei Monate. Zur Erinnerung, letztes Jahr waren ja die Super 6 in Summe irgendwie 70% im Plus. Mhm. Das heißt, wenn wir da auch nur ansatzweise rankommen wollen dieses Jahr, dann müssen wir da noch ordentlich Gas geben. Und wenn man auf die Einzeltitel schaut, dann ist eigentlich Meta der einzige Gewinner unter den Super 6 mit plus 12%.
Immerhin.
Apple plus 1%, Alphabet minus 5%, Amazon minus 3,4%. Microsoft minus 3,5%, Nvidia, die ja morgen ihre Zahlen bekannt geben werden, bislang auch eher schwach mit minus 6%. Das heißt, bei den Super 6 passiert eben auch nicht besonders viel.
Ja, also keine dramatischen Bewegungen hier, wie letztes Jahr, was wir zu vermelden hatten. Du hast jetzt gerade eine deutsche Firma erwähnt, auf die wir kurz eingehen wollen. Und zwar ist das Rheinmetall. Das hört sich ja jetzt schon mal sehr industriell an. Was ist hier passiert?
Ich musste selber mal nachschauen, was Rheinmetall überhaupt macht. Ich lese jetzt einfach mal die Antwort von, nicht von Google vor, sondern von ChatGPT. Die Rheinmetall AG ist ein deutscher Technologiekonzern, Hauptsitz in Düsseldorf, hauptsächlich in den Bereichen Rüstung und Automobilzulieferung. Das Unternehmen ist vor allem für seine militärischen Produkte bekannt, aber hat auch zivile Geschäftsfelder. Hier sind die wichtigsten Bereiche. Und im Bereich Defense, also Rüstung, sind das eben vor allem Schützenpanzer, zum Beispiel Puma und Lynx, Radpanzer, Waffen- und Munitionssysteme, Bordkanonen, Artillerie, Infanteriewaffen, Luftverteidigungssysteme, Flugabwehrkanonen, Raketenabwehrsysteme, elektronische Systeme wie Sensoren und Drohnenabwehr, Cybersicherheit. Und die Aktie die ist dieses Jahr schon 57% im Plus, in den letzten 12 Monaten 125% im Plus und in den letzten 5 Jahren sogar über 1000% im Plus. Das heißt, in den letzten 5 Jahren war das sogar fast so Nvidia-Style-Wachstum. Also einfach total krass, was jetzt eben gerade in diesem Rüstungssektor und gerade speziell jetzt eben auch mit Rheinmetall so abgeht.
Okay, also das finde ich jetzt nicht besonders beruhigend zu wissen, dass auf der einen Seite KI-Chips und Rüstungen ungefähr gleichermaßen wachsen. Wir könnten ja nächstes Mal auch noch in die Robotikbranche mal gucken und dann sind wir vielleicht wirklich bald bei Skynet. Aber also wenn man mal ganz nüchtern die Zahlen betrachtet und kein Problem hat, in Rüstung zu investieren, wäre das eine gleich gute Investition gewesen wie Nvidia, oder?
Also auf die letzten paar Jahre definitiv. Und dieses Jahr, 2025, ist Rheinmetall deutlich besser als Nvidia von der Rendite her. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rheinmetall ist bei 80, ist für so einen deutschen Titel schon relativ hoch. Aber jetzt auch nicht 500, so wie Palantir oder sowas. Also vielleicht ist Rheinmetall sogar noch ein bisschen solider als sowas wie Palantir. Und wir haben ja schon ein paar Mal in den letzten Monaten auch drüber gesprochen, dass ja insgesamt dieses Thema Verteidigung natürlich ein großer Trend ist, aufgrund der aktuellen Weltlage. Und gerade in der Diskussion jetzt eben auch mit Europa und NATO und Trump und verteidigt die USA weiter in Europa, muss jetzt Europa sein Verteidigungsbudget weiter steigern, aufstocken, um sich zum Beispiel gegen Russland zu verteidigen und so weiter. Von solchen Diskussionen profitiert dann natürlich eine europäische Company, die natürlich Militärprodukte herstellt. Auch das deutsche Startup Helsing, die ja auch Drohnen zum Beispiel auch an die Ukraine liefern, die profitieren natürlich auch wieder davon. Und jetzt wieder unabhängig von der Diskussion, ob ethisch ja, nein, Krieg ja, nein und so weiter, sieht man einfach, dass natürlich manche Companies extrem von gewissen Konstellationen auf der Welt natürlich profitieren und dann natürlich da vielleicht auf Krieg und Unsicherheit so ein bisschen einen anderen Blick drauf haben. Also die einen würden sagen, naja gut, das ist ja Verteidigung, also ist es wichtig, dass man auch Sachen herstellt, um sich zu verteidigen. Und andere würden sagen, okay, die sind natürlich ganz klar jetzt Kriegsgewinner und profitieren natürlich von einer Welt, die unsicher ist, wohingegen die natürlich jetzt eben nicht so abgehen würden, wenn jetzt irgendwie alles auf der Welt Friede, Freude, Eierkuchen wäre und Beziehungen zwischen Europa, Russland und USA so ein bisschen stabiler wären. Also ganz klar sind natürlich Gewinner von der Unsicherheit in der Welt.
Und dann gibt es ja auch nicht nur Gewinner, sondern es gibt auch Verlierer. Hier haben wir AMD mit -10% und Tesla überraschenderweise mit -13%. Was sagt uns das? Eigentlich sollte Elon Musk ja dafür sorgen, dass Tesla hier fette Profite macht, oder?
AMD auf jeden Fall ein ganz großer Verlierer dieses ganzen KI-Trends, weil die da einfach nicht diese Zahlen zeigen können, also auch über ein Jahr gesehen. Wirklich keine gut performende Aktie. Tesla ist ja Ende des letzten Jahres nach der Trump-Wahl total abgegangen, die Aktie. Mittlerweile auch wieder so ein bisschen weniger Wachstum drin oder sogar ein Rückgang. Und auch Palantir, was ja auch lange Zeit einer der großen Gewinner war, ist jetzt auch in der letzten Woche, allein in der letzten Woche, um 25% irgendwie abgestürzt. Palantir haben wir auch schon öfter erwähnt, dass zwar die Aktie krass hochgeht, aber aus meiner Sicht da keine Fundamentals eben dahinter stecken. Und jetzt hat es die Aktie halt irgendwie mal erwischt mit -25%. Kann mir durchaus vorstellen, dass sie wieder hochgeht auch. Aber das ist eben immer so ein bisschen das Problem. Wenn man jetzt eben eine Aktie kauft, wo man einfach denkt, okay, die hatte viel Momentum. Das ist natürlich doof, wenn du Palantir vor 2 Wochen gekauft hast und bist jetzt 30% im Minus. Für diejenigen, die es natürlich letztes Jahr gekauft haben, die können das verkraften, weil die halt irgendwie immer noch mehrere 100% im Plus sind. Aber bei Palantir, da war ich mir halt auch immer, also habe ich noch nie eine Aktie von gekauft, weil da für mich einfach die Zahlen überhaupt keinen Sinn machen. Und die waren jetzt eben letzte Woche auch einer der großen Verlierer. Aufs Jahr gesehen, glaube ich, aber immer noch 20% im Plus.
Ja, und wenn das so einen krassen Anstieg hatte, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, kann es natürlich sein, dass hier einfach Leute auch verkauft haben und ihre Gewinne mitgenommen haben.
Ja, wobei, also -25% in der Woche ist schon krass. Also das ist schon eine krasse Korrektur. Das ist schon ein bisschen mehr als Gewinnmitnahme, aber wer weiß, wie es in 2 Wochen wieder aussieht.
Ja, und du hast ja auch gesagt, die war krass überbewertet. Also von daher, ja, man kann mal ein Auge drauf werfen, aber ich kaufe jetzt auch kein Palantir. Kommen wir doch mal zur Krypto-Kursanalyse. Was haben wir denn da?
Genau, vielleicht da in Kürze. Da passiert auch nicht besonders viel. Also Bitcoin jetzt bei 94.000, war ja schon mal bei 109.000. Also auch wenn ja gesagt wurde, okay, Bitcoin zu 1 Million oder 200.000 in diesem Jahr, da ist noch ein ziemlich weiter Weg. Das heißt, die sind dieses Jahr -1%, minus 14% versus All-Time High. Solana ist dieses Jahr 22% im Minus, sogar 50% unter dem All-Time High. Also im Januar waren die irgendwann mal bei fast $300, jetzt nur noch bei $150. Und Ethereum ist auch dieses Jahr 21% im Minus und 37% noch unter dem All-Time High. Also da gibt es einfach relativ wenig positive Dynamik in den letzten Wochen. Im Gegenteil, die Kurse waren ziemlich schwach. Und wie zu erwarten, Bitcoin noch relativ konstant. Da gibt es ja nicht die großen Schwankungen nach oben und nach unten. Aber sowas wie Solana halt einfach extrem volatil.
Und jetzt kommen wir zu unserem KI-Tipp der Woche. Du hast ja in letzter Zeit ein bisschen was ausprobiert mit ChatGPT. Und zwar hast du ChatGPT nicht einfach nur chatweise genutzt, dass du verschiedene Chats angefangen hast, sondern du hast eine neue Funktion, nämlich die Projekte ausprobiert. Erzähl doch einfach mal, was für Erfahrungen du damit gemacht hast.
Also bei ChatGPT kann man ja ganz viele Sachen customizen. Du kannst ja in die Einstellungen gehen und sagen, hey, ich bin Theo, ich finde das und das spannend. Ich mache einen Podcast und Social Media und interessiere mich für KI. Das ist quasi eine generelle Customization. Dann kannst du ja deine eigenen GPTs bauen, dass du sagst, hey, ich baue mein eigenes GPT, um jetzt Podcast-Skripte zu schreiben oder um jetzt irgendwelche Analysen zu machen. Und jetzt gibt es ein neues Feature, das nennt sich Projekte. Das ist so ein bisschen ähnlich wie eigene GPTs. Aber bei Projekten kannst du so gesehen halt verschiedene Ordner anlegen, um erstmal alle Chats zu einem Thema im gleichen Ordner abzulegen. Das heißt, du musst dann irgendwie nicht mehr suchen, okay, wo habe ich jetzt was über Nvidia geschrieben, sondern du hast quasi jetzt den Ordner zu Nvidia. Das heißt, die Projekte helfen dir allein schon dabei, das Ganze besser zu strukturieren und auch zu archivieren. Das Coole ist aber, dass du quasi für jedes Projekt nochmal eine Art Personalisierung anlegen kannst. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele eigene Projekte. Ich nenne sie jetzt einfach mal eigene KI-Assistenten. Ich habe jetzt hier ein Projekt, das heißt Theo Strategie. Da geht es quasi um meine Business-Strategie für dieses Jahr. Eine heißt Social-Media-Skripte. Der andere heißt Style-Berater. Der nächste heißt Reiseplanung. Der nächste heißt Gesundheit. Der nächste heißt Finanzen. Und bei jedem dieser Projekte und Assistenten habe ich im Prinzip Kontext reingegeben. Also zum Beispiel bei der Reiseplanung habe ich reingeschrieben, ich reise immer mit dem Zug oder Flugzeug, ich fahre selbst kein Auto, ich habe eine Bahncard 50, ich mag gerne folgende Hotels, ich mag folgende Stadtteile, ich mag folgende Restaurants. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe Reiseplanung Barcelona in diesen Chat, dann wird halt sofort ein komplettes Programm für mich ausgespuckt, wo dann vorkommt, okay, da kriegst du dein Barbecue, da gibt's jetzt irgendwelche Boutique-Hotels, das sind irgendwie coole Stadtteile, die man irgendwie zu Fuß irgendwie ganz gut erkunden kann. Das heißt, das Ding weiß schon alles über mich, genauso wie auch bei meinem Gesundheits-GPT. Da sind irgendwie zum Teil meine Laborwerte drin, Blutwerte. Das heißt, das GPT weiß schon, wie fit ich vielleicht auch gerade bin. Und wenn ich da zum Beispiel eingebe, Vitamin D Supplement, ja oder nein, dann kann es mir eben eine qualifizierte Antwort irgendwie dazu geben. Und jetzt auch im beruflichen Kontext zum Beispiel, wir überlegen ja auch immer, okay, was ist jetzt die beste Art, den Podcast zu machen? Dann frage ich zum Beispiel sowas, okay, Podcast lieber eine lange Folge pro Woche oder drei kurze Wochen, dann weiß zum Beispiel dieser Assistent schon, okay, welche Podcasts wir bislang machen, dann weiß vielleicht dieses Ding, dass ich sowas wie Scott Galloway irgendwie ganz gut finde und dann sagen könnte, okay, Scott Galloway hat gerade diese Podcast-Strategie, wäre das eben auch was Passendes für mich? Das heißt, du hast quasi für jeden Kontext die passende Strategie und musst dann gar nicht so diesen riesen Prompt jedes Mal eingeben und sagen, hey, ich bin Theo, ich mache das und das, sondern je nach Kontext switchst du quasi in deinen eigenen Chatbot oder Assistenten rein, der hat schon total viel Vorwissen, baut auch aufeinander auf, also weiß auch schon, welche Konversation du mit ihm geführt hast und kann dir dann eben immer super Tipps geben.
Okay, also das hört sich für mich so an, als wäre das jetzt für dich eine ernstzunehmende Konkurrenz zu deinem Notion. Du warst doch immer ein riesen Notion-Fan mit dem ausgelagerten Gehirn und alles anlegen, Kanban-Boards und Tabellen und ja Projekte im Sinne von zum Beispiel Reiseplanung und so weiter. Also würdest du vermuten, dass du, sagen wir mal, in einem halben Jahr eher alles auf ChatGPT machst, weil es bequemer ist und schlauer? Oder denkst du, du wirst beides noch benutzen?
Genau, also die Idee bei Notion ist ja, bau dir dein zweites Gehirn, build your second brain. Und bei Notion kannst du ja sehr gut Informationen archivieren. Und mittlerweile gibt es da ja auch KI-Features, um sozusagen das Wissen dann eben auch zusammenzufassen. Funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, man wird beides benutzen, aber ich finde halt, dass man natürlich bei ChatGPT viel besser diese KI-Features nutzen kann. Und ich glaube dann eben auch, dass der Wert von KI-Tools irgendwann in dieser Personalisierung liegen wird. Also wie gesagt, gar nicht jetzt irgendwie diese Diskussion, ob jetzt irgendwie GPT-4o besser ist als irgendwie Claude 3.5 oder so, sondern eben wirklich, kennt mich dieses Tool eigentlich und habe ich es eigentlich schon personalisiert? Und dementsprechend auch so ein bisschen die Switching-Kosten, weil wenn du jetzt einfach nur sagst, ich benutze jetzt ChatGPT einfach immer nur, um irgendeine Frage zu beantworten, so wie Google, dann kannst du irgendwie sagen, okay, gut, der Schritt ist ja nicht besonders groß, um jetzt irgendwie von ChatGPT auf, keine Ahnung, Copilot zu wechseln, wenn Copilot vielleicht besser ist oder billiger, ne? Also kann ja sein, dass ChatGPT plus 20 Euro im Monat kostet und das andere irgendwie kostenlos ist. Wenn ich mir jetzt aber schon mal die Mühe gegeben habe, da meine 20 Assistenten einzurichten und das Tool mich auch wirklich gut kennt, sind die Wechselkosten natürlich eben relativ hoch. Und das ist natürlich auch wieder ein Vorteil von ChatGPT. Und ich persönlich habe mir jetzt für den privaten Kontext jetzt eben 10 verschiedene, ja, ich sag mal, eigene Assistenten angelegt, aber auch für berufliche Dinge. Und ich empfehle jetzt eben auch ganz vielen Leuten im Arbeitsleben zu sagen, hey, guck doch einfach mal, was so die 10 häufigsten Tätigkeiten sind, die du so machst und leg dafür mal eigene Projekte oder Assistenten oder eben GPTs an, um das eben alles zu beschleunigen. Und ich glaube, das ist so ein krasser Unlock einfach. Vielleicht auch zu unserer Podcast-Vorbereitung. Also wie haben wir damals solche Themen zum Beispiel auch vorstrukturiert? Wir haben Themen gesammelt und dann vielleicht manuell in so eine Tabelle eingetragen. Hier geht es um das Thema, was könnte eine spannende Frage sein? Was ist vielleicht eine spannende Antwort eben darauf? Jetzt könntest du eben einfach sagen, okay, ich habe jetzt mein Projekt angelegt. Da steht jetzt eben drin, hey, ChatGPT-Projekt, ich gebe dir jetzt irgendwie hier 5 Stichworte. Mach mir mal daraus eine Tabelle mit 3 Spalten, nämlich Zusammenfassung des Themas, Frage und Antwort. Und dann gibst du zum Beispiel ein, Kim Kardashian und Nike kollaborieren jetzt und die anderen Stichworte eben auch. Und dann kommt eben sofort eine Tabelle rausgepurzelt, die du eben sofort nutzen kannst. Klar haben wir dann manuell noch was angepasst, aber das ist eben einfach eine riesige Erleichterung. Und in diesem Fall weiß eben schon das Projekt, okay, wir machen einen Podcast, der Podcast hat so ein bisschen ein Q&A-Format. Wir wollen dann eben auch sozusagen bei der Recherche dann eben die wichtigsten Punkte eben haben. Dann eine spannende Frage, die dann vielleicht auch gut für Social Media funktioniert. Also du kannst eben alles gut vorprompten. Man muss dann wirklich nur noch dieses Stichwort eingeben, Nike, Skims und Kim Kardashian. Und dann wird eben ganz viel von der Vorarbeit durch KI auch für dich geleistet.
Ja, also ich finde den Hauptvorteil bei diesen Projekten ja, dass du eine Art Laufwerk hast. Also das ist wie so eine Möglichkeit, alles zu sortieren, wie du es auch von Microsoft schon kennst, dass du verschiedene Ordnerstrukturen anlegst, da alles reinmachst. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das so nutzen werde, dass ich diese Projekte customize, weil ich ja mehrere Custom GPTs habe. Also ich habe ja einen Custom GPT, der auf eine bestimmte Art und Weise konfiguriert ist für Beruf und Karriere, dann für private Fragen, dann für Kindererziehung, dann für zum Beispiel auch einen potenziellen Blog, den ich machen würde. Der schmeißt mir dann auch quasi genau in dem Tonfall, den ich haben will, genau in einer vorgegebenen Struktur einfach schon ein komplettes Skript raus, wenn ich einfach nur das Thema eingebe. Ich glaube, der beste Nutzen entsteht, wenn man das zusammen nutzt. Also ein Custom GPT und dann verschiedenen Custom GPTs verschiedene Projekte zuordnen, damit man das dann ja in einer strukturierten Art auch sieht, wo welche Chats liegen. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde mal versuchen, das so wie du es beschrieben hast, auch in dem Projekt selbst zu hinterlegen. Zum Beispiel, das und das ist jetzt mein Plan für 2025 für Team X und das ist mein Plan für Team Y. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch zum Beispiel im Führungskontext ziemlich praktisch ist, da auch nochmal Dokumente zu hinterlegen, nachzufragen, zu sagen, hey, wir haben doch über XYZ geredet, wie würdest du diese Strategie jetzt weiter aufbauen? Und hier sind neue Informationen dazu. Wie fügt sich das in unsere übergeordnete Strategie ein?
Also wie gesagt, es gibt schon einen gewissen Overlap zwischen Projekten und Custom GPTs. Mhm. Ich meine, der Unterschied ist, dass die Custom GPTs tendenziell sogar noch mehr können, also noch mehr Features haben, aber die halt eher für, ich sag mal, sich eher so für sich wiederholende Tätigkeiten sind, aber eben nicht unbedingt für ein längeres Projekt. Und bei den Projekten ist es dann eben eher so, dass es halt eher so ein Thema ist, wo du sagst, okay, gut, da arbeite ich irgendwie ständig dran und jetzt habe ich wieder was zu dem Thema gestellt, eine Frage zum Thema gestellt und dann kann ich wieder nachgucken. Das heißt, da hast du eine bessere Historie und kannst eben besser sammeln. Anderes Beispiel, ich habe ein GPT, das ist im Prinzip mein Interior Designer Das heißt, da habe ich eben hochgeladen, den Grundriss eben von, ne, von meinem Haus, welche Arten von Möbel ich gerne mag, Farben ich gerne mag, zum Beispiel von Farrow & Ball. Und dann kann ich zum Beispiel sowas eingeben wie, ich möchte meinen Flur streichen. Welche Farben würdest du denn da empfehlen? Und dann weiß eben das GPT schon, okay, gut, in meinem Flur gibt es den und den Boden, welche Farben würden dazu passen? Da gibt er mir schon von Farrow & Ball dann irgendwie so 10 Optionen irgendwie an, von 10 verschiedenen Farbtönen und sagt so, was die Vor- und Nachteile sind, ne? Und genauso kennt das Ding dann irgendwie auch meine Möbel und weiß dann, hey, du hast doch irgendwie, keine Ahnung, ein orangenes Sofa. Zum orangenen Sofa würde dieser Teppich irgendwie total gut passen. Also halt irgendwie alles Sachen, die du einem echten Interior Designer auch erstmal alles sagen müsstest. Und das ist einfach ein totaler cooler Use Case. Also ich würde einfach jedem mal empfehlen, mit diesen Projekten rumzuspielen. Die gibt es aktuell, glaube ich, nur in ChatGPT Plus. Also man muss dann eben Geld dafür zahlen. Aus meiner Sicht sollte eh jeder ChatGPT Plus haben. Und ich würde euch einfach mal empfehlen, wirklich mal 5 bis 10 Projekte anzulegen. 5 private, 5 berufliche. Und ich bin mir sicher, dass das für viele so total mindblowing sein wird, wie nützlich diese Dinger eben einfach sind, weil man dann eben wirklich so seine eigenen persönlichen Assistenten hat.
Definitiv. Und ja, in einem halben Jahr frage ich dich nochmal, ob es Notion abgelöst hat oder nicht.
Genau, das war unsere Podcast-Folge für heute mit unseren 3 Segmenten, die Top-Stories der Woche, unser Aktien- und Krypto-Update und dann eben auch unsere KI-Tipps der Woche. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Struktur für die Zukunft sein. Falls euch das gefällt, gebt gerne mal Feedback und dann freue ich mich schon mal auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und würden uns riesig freuen, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert und den Podcast bei Apple und Spotify mit 5 Sternen bewertet. Das wäre eine riesige Hilfe und folgt uns auch auf LinkedIn, TikTok und Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Trends mit Theo.